Also den Einkommensstrom, den man daraus generieren kann, das ist einmal durch die Nutzung und Einsparung der Wärme oder den Verkauf der Wärme, durch die Kohle, die ich selber benutze oder verkaufe und durch die CO2-Zertifikate, die ich dadurch generiere. Weil mit jeder Tonne Kohle, die man herstellt, bindet man 2 bis 3 Tonnen CO2 und die sind dann für über 1000 Jahre festgebunden, solange sie nicht verbrannt werden. Und dafür kann man Zertifikate bekommen und die Zertifikate kann man dann eben auch über Plattformen verkaufen und dadurch dann nochmal ein Einkommen generieren.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschig, schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über Pflanzenkohle. Wenn man an den Klimaschutz denkt, dann hat Kohle da ja keinen besonders guten Ruf. Sie gilt als die klimaschädlichste aller fossilen Energien. Bei Pflanzenkohle sieht das aber ein bisschen anders aus. Mit ihr kann das Klima sogar geschützt werden. Wie das funktioniert, wie Pflanzenkohle hergestellt wird und wie sie zum Beispiel auch in der Landwirtschaft eingesetzt wird, darüber spreche ich heute mit Nils Nettersheim vom Startup Keep It Grün, das mit Pflanzenkohle nachhaltig Gärtnern ermöglichen möchte. Herzlich willkommen, Nils.
Ja, hallo Christopher. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch gerne mal direkt zum Start, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich mit Pflanzenkohle so intensiv zu beschäftigen?
Ja, das hat bei mir nach dem Abitur angefangen. Ich bin nämlich wie viele Abiturienten nach Neuseeland und Australien gereist und habe da auf verschiedenen Landwirtschaften gearbeitet, Permakulturen. Und da wurde unter anderem Pflanzenkohle benutzt als Bodenaufwärter, damit Pflanzen besser wachsen. Da habe ich das Thema erstmal an Seite geschoben, als ich zurückkam, habe Psychologie studiert, was ganz anderes. Und bin dann im Studium nochmal drauf gestoßen als Klimaretter. Genau, das hatte mich dann intrigued, hatte mich interessiert, habe mich dann mit einem Kollegen von mir, mit einem Grundschulfreund darüber unterhalten. Er kannte das Thema auch aus seinem Agrarwissenschaftsstudium und da haben wir gesagt, das ist gut fürs Klima, das ist gut fürs Pflanzenwachstum, damit müssen wir irgendwas machen. Und daraus ist dann Keep It Grün entstanden.
Und da seid ihr da quasi immer tiefer eingestiegen in das Thema?
Genau, so arbeitet man sich dann langsam vor, sieht dann auch, was an Forschung schon gemacht wurde. Also da gerade Thema Pflanzenkohle, in den 90ern gab es da schon einiges, was gemacht wurde. Und jetzt sieht man eben Projekte, die schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte alt sind, hat man halt eine viel bessere Datenlage und kann viel besser damit umgehen, als wenn das Thema noch recht neu ist.
Dann lass uns einmal alle abholen. Was ist Pflanzenkohle genau und woraus kann sie auch hergestellt werden?
Pflanzenkohle ist sowas Ähnliches wie Holzkohle. Holzkohle muss aber aus Holz hergestellt werden, also Stammholz beispielsweise. Pflanzenkohle kann aus irgendetwas Pflanzlichem hergestellt werden. Das können Äste sein, Zweige, Wurzeln, Nussschalen, Kirschkerne. Alles, was mal gelebt hat und halbwegs trocken ist, kann zu Pflanzenkohle werden. Okay. Und hergestellt wird sie über eine Pyrolyse. Das ist ein sehr heißer Prozess, also da wird das Material auf über 700 Grad erhitzt. Da entweicht dann alles, was nicht Kohle ist und am Ende bleibt dann die Kohle übrig, die wir dann nur noch auf die richtige Körnung bringen müssen, damit wir sie anwenden können. Ich habe jetzt eben gesagt im Garten, aber es gibt noch ein paar andere Anwendungsgebiete. Genau.
Genau, auf die Herstellung kommen wir ja gleich auch noch mal zu sprechen. Aber jetzt hat jeder, glaube ich, erstmal so eine ungefähre Vorstellung von Pflanzenkohle. Welche Eigenschaften machen die Pflanzenkohle denn jetzt so interessant?
Du hast bestimmt schon mal von Aktivkohle gehört. Das sind, die wird ja häufig zum Filtern beispielsweise eingesetzt. Und die besondere Eigenschaft von Aktivkohle ist, dass sie eine besonders hohe Oberfläche hat. Das heißt, ein Teelöffel von der Kohle hat eine Oberfläche von bis zu 1000 Quadratmetern, weil es ganz viele kleine Poren gibt, ganz viele kleine Öffnungen in dieser Kohle. Und die Pflanzenkohle geht in eine ähnliche Richtung. Die Aktivkohle wurde extra behandelt, damit die Poren nochmal geöffnet werden. Das heißt, die sind dann über 1000 Quadratmeter pro Gramm groß. Bei der Pflanzenkohle sind es ein paar hundert Quadratmeter pro Gramm, was immer noch sehr viel ist. Und das ist eigentlich so die geheime Eigenschaft, weil durch diese hohe Oberfläche kann die Kohle sehr viele Substanzen festhalten und sehr viele Substanzen herausfiltern und auch wieder abgeben. Und das sind zum Beispiel irgendwelche Nährstoffe oder Wasser.
Okay, damit sind wir ja auch so ein bisschen beim Einsatzzweck, wenn wir schon so ein bisschen die Eigenschaften auch besprochen haben. Wofür kann man Pflanzenkohle dann verwenden?
Also für uns am allerwichtigsten ist das Thema Garten bzw. Landwirtschaft. Und da sehe ich auch den größten Mehrwert. Also ich kann ja mal kurz umreißen, was der Mehrwert im Garten wirklich ist. Wenn wir diese Kohle nämlich in den Boden bringen, dann speichert sie dort Nährstoffe und Wasser durch diese Porenöffnung, die sie hat. Da werden diese Nährstoffe adsorbiert, die werden an die Oberfläche angeklebt, sind aber weiterhin Pflanzen verfügbar. Das heißt, die Nährstoffe werden bei Starkregen nicht so einfach aus dem Boden ausgewaschen. Und bei Trockenheit bleibt der Boden länger feucht, weil die Kohle recht gut Feuchtigkeit hält. Das kennst du vielleicht, wenn mal Grillkohle nass geworden ist, die wird nicht so schnell wieder trocken.
Das stimmt, ja.
Genau. Und das heißt, die Pflanzen, die dort wachsen, haben einmal mehr Wasser zur Verfügung und dann auch noch mehr Nährstoffe zur Verfügung und wachsen dadurch besser. Gibt's auch ganz viele Pflanzversuche zu, gerade in Gebieten, wo es sehr sandig ist, wo man sehr viel Trockenheit, sehr viel mit Trockenheit zu tun hat. Da kann man echt gute Effekte von der Pflanzenkohle beobachten.
Du hast gerade gesagt, im Garten kommt die Pflanzenkohle zum Einsatz, in der Landwirtschaft. In der Vorbereitung auf die Folge habe ich auch gelesen, dass Pflanzenkohle tatsächlich mittlerweile auch in der Bauindustrie schon zum Einsatz kommt. Mhm. Wo da?
Also das ist der Bereich, in dem ich am schwächsten bin. Also da fragst du nicht den Experten. Ja. Aber zum Beispiel in der Betonherstellung wird sie als Zusatzstoff mit eingeführt. Der Vorteil, den Pflanzenkohle da hat, überall, wo Pflanzenkohle verwendet wird, solange sie nicht verbrannt wird, bleibt der Kohlenstoff in ihr gespeichert. Das heißt, die ist CO2-negativ. Mhm. Das heißt, diesen Effekt hat man einmal. Es hat auch bestimmte positive Eigenschaften für den Beton, aber da bin ich echt nicht tief drin. Man kann auch die Kohle selbst beimischen bei zum Beispiel Aufstrichen, bei Verputzungen oder sowas, weil sie eben so eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung hat. Neben Bau gibt es zum Beispiel auch noch gut Filtermethoden, hatten wir eben schon angesprochen, also Luftfilter oder Wasserfilter. In Südostasien gibt es zum Beispiel Dörfer, die haben mit Pflanzenkohle sich Filteranlagen gebaut, damit sie ihr Trinkwasser für das Dorf vorfiltern können, bevor sie das dann eben konsumieren oder nutzen. Man kann es auch als Tierfutter benutzen, hat gute Eigenschaften für das Tier. Oder als Einstreu für Ställe zum Beispiel, weil es eben so viel aufsaugt, mindert es die Geruchsentwicklung. Das heißt, normalerweise, wenn ich einen Tierstall habe, entsteht zum Beispiel Ammoniak, wenn wir Feuchtigkeit und stickstoffhaltige Fäkalien dort haben. Und wenn die Feuchtigkeit aufgesogen wird und der Stickstoff in der Kohle gebunden wird, entsteht weniger Ammoniak, es ist weniger unhygienisch, die Standzeiten sind länger. Und am Ende, wenn ich den Mist aus dem Stall dann kompostiere und aufs Beet bringe, habe ich die Kohle immer noch da drin und die wirkt dann nochmal im Beet für meine Pflanzen.
Das sind ja wirklich sehr vielseitige Einsatzzwecke. Jetzt hast du es die ganze Zeit schon so ein bisschen angedeutet, auch bei den Eigenschaften. Was sind denn aber jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht, die Vorteile von Pflanzenkohle gegenüber anderen Mitteln?
Das jetzt, wie gesagt, kommt darauf an, wofür man sie einsetzt. Aber wenn ich sie jetzt, also unser Steckenpferd ist hier die Einbringung im Garten beziehungsweise in die Erde. Da würde ich sagen, der größte Mehrwert neben dem Nährstoff- und Wasserspeichern ist, dass sie so langfristig ist. Also es gibt die ältesten Funde von Pflanzenkohle im Boden, die gibt es in Südamerika. Dort ist eine Terra Preta, eine sehr schwarze, kohlehaltige Erde gefunden worden, die nennt sich Terra Preta und die wurde vor über 1000 Jahren von den Urvölkern dort angelegt. Mhm. Das kann man inzwischen auch nachweisen, dass sie keinen natürlichen Ursprung hat, sondern wirklich einen menschengemachten Ursprung. Und diese Erde dort, die ist um ein Vielfaches fruchtbarer als der umgebende Boden. Da gibt es Pflanzversuche, die echt ein enormes Wachstum zeigen, dass der Mais dann viermal so hoch wird als bei dem übrigen Boden. Und diese Kohle ist immer noch im Boden. Das heißt, sie ist seit über 1000 Jahren, der Boden ist immer noch sehr fruchtbar und das CO2 ist auch immer noch im Boden gespeichert. Und das ist eigentlich auch das, was ich, wenn ich das im Garten oder auf dem Feld anwende, bedenken sollte, dass man eben diese Langfristigkeit mit dabei hat, dass ich für menschliche Maßstäbe dauerhaft den Boden dadurch aufgewertet habe und zum Beispiel auch den Humusaufbau dadurch angeregt habe.
Wenn du das jetzt so erzählst, dann klingt das ja alles total super. Trotzdem sieht man ja Pflanzenkohle jetzt noch nicht überall. Das heißt, es müsste ja auch irgendwelche Nachteile geben, oder?
Genau, also beziehungsweise Faktoren, die Anwendung schwierig machen. Okay. Ein Faktor war auch lange Zeit und ist es immer noch, die Kosten natürlich. Gerade in der Landwirtschaft, wenn ich jetzt so und so viel Tonnen und so viele zigtausend Euro dann auf den Hektar oder auf meine komplette Landwirtschaft ausbringen muss, dann ist die Frage, okay, wann kriege ich das durch mehr Ertrag wieder rein? Und das ist sehr schwer zu kalkulieren, weil es sehr stark abhängt, was für ein Jahr haben wir, wie viel regnet es dort, was für andere Umweltfaktoren haben wir. Und das kann dafür sorgen, dass die Pflanzenkohle einen sehr großen Effekt hat oder eben auch keinen, wenn wir ein sehr regenreiches, sehr positives für die Landwirtschaft sich auswirkendes Jahr haben, dann haben wir geringere bis keine Effekte dadurch. Und das ist eigentlich so mit der größte Hemmfaktor. Aber auch die Unwissenheit, also für viele Menschen, wahrscheinlich auch für eure Zuhörer hier draußen, wird das Thema wahrscheinlich noch recht neu sein. Und das haben wir damals gemerkt, als wir angefangen haben mit dem Startup Keep It Grün. Und das merken wir auch jetzt noch, okay, dass es noch nicht wirklich in der Populärmedienkultur angekommen ist.
Auch in der Forschung? Also ist da auch noch Luft nach oben?
Gut, in der Forschung gibt es immer Luft nach oben. Also es gibt so viel, was man noch entdecken kann. Aber es gibt da schon eine ganze Reihe. Also es gibt da schon richtig auch langfristige Studien, die festgestellt haben, beispielsweise einmal, was die Wirkung auf das Wachstum von Pflanzen sind. Dann einmal die Auswirkung auf den Humusaufbau. Also dass nicht nur die Kohle selber die bodenverbessernde Wirkung hat, sondern auch der Humusaufbau gefördert wird. Das heißt, die Zersetzung von organischem Material in Nähr- oder Dauerhumus. Oder auch, was für Wirkungen die Pflanzenkohle auf belastete Böden hat. Mhm. Ich habe ja eben gesagt, die saugt ganz viele verschiedene Substanzen auf. Und da gibt es beispielsweise Böden, die sind belastet mit PFCs. Das sind Fluorchemikalien oder mit Schwermetallen. Und die Pflanzenkohle hat gezeigt, dass sie solche Substanzen, also vor allem diese PFCs, sehr gut festhalten kann und immobilisieren kann, die sonst normalerweise wasserlöslich sind und dann ja abgetragen werden und auch von Menschen und Tieren aufgenommen werden können. Also zur Renaturierung von Böden kann es zum Beispiel auch genutzt werden. Und da kommen wir langsam an die Grenze von dem, wo der Forschungsstand ist, wo man dann verschiedenste Schadstoffe untersucht und was der genaue Effekt ist und was für einen Immobilisierungsgrad man erwarten kann. Dazu laufen gerade Forschungen.
Okay. Wir möchten hier bei Technik aufs Ohr natürlich auch so ein bisschen die technische Seite beleuchten. Kannst du uns da ein bisschen was ausführlicher zu erzählen zum Herstellungsprozess von Pflanzenkohle?
Das war der Ursprungsgedanke von uns in Keep It Grün. Wir wollten nämlich eine Kleinstmethode entwickeln, womit man Pflanzenkohle selber herstellen kann. Wir hatten das damals auf den Garten bezogen. Das heißt, ich habe dann meinen Schnitt von der Hecke und von den Bäumen und den könnte ich dann im Garten verkohlen. Das Prinzip ist eigentlich recht simpel. Das alles, was wir brauchen, um Pflanzenkohle herzustellen, sind einmal hohe Temperaturen, über 700 Grad idealerweise, und den Umstand, dass kein Luftsauerstoff direkt an die Kohle kommt. Wenn Luftsauerstoff an heiße Kohle kommt, dann verbrennt sie zu Asche. Der ganze Kohlenstoff wird verbrannt, da haben wir keine Kohle übrig. Mhm. Wir haben da auch viel rumgedoktert. Es gibt da so viele kleine Eigenbauten, die man da machen kann. Im Prozess merkt man doch, es ist ein bisschen komplizierter. Wenn ich jetzt nach draußen schaue, ist auch die Kleinstherstellung halt nicht für alle angebracht. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb habe, habe ich vielleicht große Mengen. Und da gibt es inzwischen auch einige Möglichkeiten, das herzustellen. Also gibt es industrielle Kleinstanlagen, die dann einige Kubikmeter am Tag herstellen, bis zu industriellen Großanlagen, wo dann kontinuierlich oben holziges Material reingeschüttet wird und unten die Kohle mit rauskommt. Mhm. Prozess läuft dann wie folgt an. Normalerweise werden die Materialien zerkleinert, das heißt zum Beispiel zu Hackschnitzeln, damit sie relativ homogen sind. Desto homogener das Material ist, desto besser funktioniert die Verkohlung, weil man die Anlage am besten einstellen kann. Und dann werden sie zerkleinert, dann werden sie vorgetrocknet durch Abwärme, die wird gleich im Prozess hergestellt. Dann geht es in die Verkohlungseinheit. Dort wird das Material auf die Temperatur erhitzt. Bei dieser Erhitzung wird Holzgas frei. Holzgas, Holzessig, Teere und so weiter, alles, was eben nicht Kohlenstoff oder ein paar Salzreste sind, das wird dann freigesetzt. Und dieses Holzgas, diese Stoffe, die freigesetzt werden, die sind brennbar. Das heißt, diese Stoffe werden dann in der Anlage verbrannt. Und diese Verbrennung, die liefert die Energie, um das Material auf die Temperatur von 700 Grad zu bringen. Das heißt, wir brauchen einmal, um die Anlage anzustarten, müssen wir einmal Energie reinstecken. Danach läuft sie selbstständig weiter, weil sie selber die Energie herstellt, die sie braucht, um das Material so weit hochzuheizen und auch um das Material vorher schon zu trocknen. Okay. Weil wir stellen dadurch nämlich deutlich mehr Energie her, als wir für den Prozess brauchen. Das heißt zum Beispiel, unser Partner, der so eine Anlage hat, der betreibt beispielsweise noch seinen gesamten Hof, also beheizt seinen Hof mit der Abwärme von dieser Anlage. Oder ein Teil wird noch ins Nahwärmenetzwerk mit eingespeist. Genau, dann wird die Kohle an einem Punkt je nach Anlage abgelöscht mit Wasser. Das heißt, die Kohle, die am Ende rauskommt, die ist auch feucht mit so ungefähr 20%. Das ist auch wichtig, damit die sich nicht mehr selbst entzünden kann. Wenn ich trockene Kohle habe, die halt noch relativ warm sein kann, kann sie sich entzünden, verbrennen. Mhm. Dann habe ich nichts mehr von der Kohle und im Zweifel muss ich dann noch mit einem Brand zurechtkommen. Genau, und dann kommt die Kohle unaufgeladen dort raus und dann kann man sie, je nachdem, wofür man sie anwenden will, direkt benutzen, beziehungsweise dann erstmal vorbehandeln. Also wenn ich sie zum Beispiel im Boden einsetze, dann ist es am besten, wenn man sie mit Nährstoffen vermischt, bevor man sie ausbringt. Aber dann habe ich die Kohle, die ich dann ja direkt in die Anwendung bringen kann.
Der Prozess klingt ja jetzt erstmal recht simpel. Wie lange dauert der ganze Herstellungsprozess denn?
Also ich habe im Sommer habe ich die Anlage besucht und das ist jetzt eine recht kleine Anlage und die läuft vollkommen autonom ab. Das heißt, die füttert sich das Material rein, was sie braucht und am Ende hinten kommt dann Pflanzenkohle rausgerieselt und die stellt jetzt in einem Tag ungefähr einen Big Bag, das ist ungefähr so eine halbe Tonne Pflanzenkohle her. Je nachdem, was für Material man reinschmeißt, ist das Faktor 3 oder Faktor 4 mehr, was ich dann an Ausgangsmaterial dort mit reingebe.
Okay, das heißt, wie skalierbar ist dann dieser Herstellungsprozess? Also kann da ein landwirtschaftlicher Betrieb da auch richtig große Mengen produzieren?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Anlagen, die sind gar nicht für landwirtschaftliche Betriebe ausgelegt, sondern für Recyclinghöfe. Also die stellen dann Tausende von Tonnen an Kohle pro Jahr her. Da gehen ja mehrere Tonnen am Tag durch. Also da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Wenn ich über eine Anlage nachdenke, ist natürlich ein Faktor einmal, wie groß muss die Anlage sein, damit sie das Material, was ich dort habe, auch aufnehmen kann und verwerten kann. Was auch ein wichtiger Faktor ist, wenn ich mir eine Anlage zulege, was mache ich mit der Abwärme? Weil die Abwärme, die würde ich nicht einfach verpuffen lassen. Ich würde irgendwie gucken, gibt es einen Nutzen, den ich daraus ziehen kann? Mhm. Sei es jetzt ein Nahwärmenetzwerk, sei es direkt auf meinem Hof. Vielleicht habe ich ja ein Betonwerk nebenan, das ist das typische Beispiel, irgendwas, was viel Wärmeenergie braucht, wo ich das direkt hingeben kann. Oder ein Papierwerk oder so etwas dergleichen. Genau, und wenn ich diese Zahlen habe, also einmal, wofür benutze ich die Wärme, wie viel Ausgangsmaterial habe ich und dann eben, was kann ich mit dieser, also was, wie verwerte ich die Kohle, ob ich sie selbst benutze oder dann vertreibe, dann kann ich mir entsprechend eine Anlagengröße aussuchen. Aber also, soweit ich das ersehen kann, gibt es im Grunde alles von relativ klein bis zu riesig groß.
Okay, das heißt, jetzt so ein landwirtschaftlicher Betrieb, bei dem eben auch entsprechend genug verwertbares Material anfällt, der könnte eben so eine Anlage betreiben und das wird sich auch rentieren?
Also man muss dann mal gucken, was für Material. Ich habe ja eben gesagt, das kann alles mögliche pflanzliche sein. Also das von Getreidespelzen habe ich auch schon gehört oder von Stroh. Dabei ist natürlich immer die Frage, Stroh ist recht voluminös, hat halt einen recht geringen Kohlenstoffgehalt auf den Kubikmeter. Damit arbeiten die Anlagen nicht so gut, soweit ich das weiß. Mhm. Also am besten ist es, wenn man näher ans Holz rangeht. Aber es gibt auch Versuche zum Beispiel, das Material vorher zu pelletieren. Und die Schwierigkeit ist eben, wenn ich verschiedenes Material habe. Wenn ich jetzt am Anfang des Jahres beispielsweise viel holziges Material habe und im Sommer dann eher strohiges Material, muss ich gucken, ob ich das entweder homogen miteinander mische oder ob ich die Anlage entsprechend einstellen kann. Genau, aber also den Einkommensstrom, den man daraus generieren kann, das ist einmal durch die Nutzung und Einsparung der Wärme oder den Verkauf der Wärme, durch die Kohle, die ich selber benutze oder verkaufe und durch die CO2-Zertifikate, die ich dadurch generiere. Weil mit jeder Tonne Kohle, die man herstellt, bindet man 2 bis 3 Tonnen CO2 und die sind dann für, wie gesagt, über 1000 Jahre festgebunden, solange sie nicht verbrannt werden. Und dafür kann man Zertifikate bekommen. Und die Zertifikate kann man dann eben auch über Plattformen verkaufen und dadurch dann nochmal ein Einkommen generieren.
Okay, damit sind wir dann ja auch schon wieder so ein bisschen beim Klimaaspekt, dem Thema CO2. Du hast das auch ganz am Anfang einmal erwähnt, dass Pflanzenkohle auch häufig als Klimaretter bezeichnet wird. Kannst du das nochmal so ein bisschen näher erläutern?
Genau, also ist das ist ja im Intro schon angesprochen. Eigentlich gilt Kohle ja als so der Klimazerstörer. Ja. Und das ist der Grund dahinter ist, dass wir Kohle aus dem Boden nehmen, die holen wir nach oben und die verbrennen wir und dann geben wir das CO2 in die Atmosphäre ab. Mit der Pflanzenkohle drehen wir das Ganze im Grunde um. Wir haben Pflanzen, die nehmen das CO2 aus der Atmosphäre auf, binden den Kohlenstoff in ihrer Biomasse, in ihrem Holz. Wenn ich jetzt das Holz normalerweise verbrennen würde, würde es wieder komplett freigesetzt werden. Wenn ich das Holz verrotten lasse, was ja im Wald beispielsweise passiert, ist trotzdem ein großer Teil des Kohlenstoffs wieder als CO2 freigesetzt. Durch die Verrottung, Mikroorganismen zersetzen das Holz, über ein paar Jahrzehnte ist fast alles wieder freigesetzt. Ein kleiner Teil bleibt dann als Humus und als Dauerhumus übrig. Wenn ich das Ganze aber verkohle, dann bleibt ein großer Teil des Kohlenstoffs, je nach Material, so ungefähr die Hälfte, in der Kohle gespeichert. Mhm. Und das ist stabil. Und diesen Kohlenstoff in dieser Kohle, den bringen wir dann wieder in den Boden. Das heißt, wir machen genau das Gegenteil von der Braunkohleverbrennung, sondern wir holen es aus der Atmosphäre, machen es zu Kohle und bringen sie dann in den Boden.
Und deshalb wird es eben auch als Klimaretter bezeichnet. Welche anderen Einflüsse auf die Umwelt hat Pflanzenkohle vielleicht noch?
Also einmal, was ich eben kurz angesprochen hatte, die Filtereigenschaft von Schadstoffen beispielsweise, wenn wir belastete Flächen haben, wie beispielsweise alte Tankstellengelände, die PAK belastet sind, also quasi Teerstoffbelastet sind, dann können wir dort Pflanzenkohle zum Beispiel nutzen, beziehungsweise es gibt Forschung dazu, wie Pflanzenkohle dort benutzt werden kann, damit diese Stoffe immobilisiert werden können, damit dort auch wieder Pflanzen wachsen können und wir beispielsweise was für die Biodiversität machen können. Mhm. Genau, den CO2-Effekt hatte ich eben erwähnt. Humusaufbau, auch ein ganz großes Thema, der dann nochmal mehr CO2 bindet. Wir können durch die bodenverbessernde Wirkung auch mehr Erträge erwarten. Das heißt, wir können auf kleinerer Fläche mehr Erträge erzeugen. Und dadurch benötigen wir quasi weniger Agrarfläche, um zu produzieren, können dann Bereiche von unseren Agrarflächen beispielsweise für die Biodiversität mit Blühflächen und dergleichen zur Verfügung stellen.
Wie verbreitet ist Pflanzenkohle so in Deutschland, auch in der Landwirtschaft?
Sehr stückhaft. Also in der Landwirtschaft sind es, die Vorreiter sind Idealisten, also Landwirte und Landwirtinnen, die das Ziel haben, ich möchte was Langfristiges machen für meine Nachkommen, die den Hof dann erben und dann weiter betreiben. Ich möchte was Positives machen für die Umwelt. Und die auch eben das Kapital dafür haben. Die sagen, ich habe genügend Geld, auf ein paar Hektar Pflanzenkohle aufzubringen. In den großen konventionellen ist es noch nicht angekommen. Wir merken aber allerdings schon, in den letzten Jahren geht die Produktion und auch der Nutzen recht gut, recht stark nach oben. Was auch damit zu tun hat, dass die Technik sich eben weiterentwickelt und die Anlagen jetzt deutlich besser funktionieren als die ersten. Wo es in der Landwirtschaft häufiger eingesetzt wird, ist beispielsweise als Tierfutter. Mhm. Da hat das ein paar positive Eigenschaften für das Tier. Und als Stalleinstreu. Und der große Mehrwert ist ja dann eben diese Kaskadenwirkung, dass wir es dann einmal, wenn wir es als Tier verfüttern, wirkt das einmal im Tier, dann geht das aus dem Tier hinten raus, dann landet es im Stall, bindet da mehr Stickstoff, wird direkt mit Nährstoffen aufgeladen. Und wenn wir es dann aufs Feld bringen, haben wir die Kohle als Bodenaufhänger noch da. Das heißt, wir haben mehrere Nutzungsmöglichkeiten miteinander kombiniert und müssen nur einmal Kohle vorher einsetzen.
Und wie sieht so in anderen Ländern aus? Du hattest ja eingangs erwähnt, dass du in Australien das erste Mal auf Pflanzenkohle gestoßen bist. Gibt es da auch irgendeinen Vorreiter in der Welt, die da besonders fortschrittlich schon sind?
Ja, Australien nicht. Das waren Permakulturprojekte, wo ich war. Also das sind Projekte, die halt versuchen, sehr nachhaltig Landwirtschaft und ökologische Kreisläufe zu schließen und damit ein sehr effizientes System zu gestalten. Also da wird es schon mal eingesetzt. Wo man es häufiger sieht, ist vor allem auch in Afrika beispielsweise. Da haben wir teilweise, wir haben sehr viel Sonne zur Verfügung. Je nachdem, wo wir sind, haben wir sehr viel Wasser zur Verfügung, haben allerdings sehr arme Böden, die sehr schlecht Nährstoffe halten können. Und wenn da die Kohle ausgebracht wird, dann haben wir eben solche Verdoppelung, Verdreifachung vom Ertrag. Das kann man jetzt hier in Deutschland nicht erwarten, weil wir in Deutschland eigentlich recht gute Böden haben. Was man aber auch merkt, vor allem auch in Deutschland, Landwirtschaften, die eher sandige Böden haben, die eher sehr karge Böden haben, die tendieren eher dazu, mal Pflanzenkohle auszuprobieren, als welche, die schon einen perfekten Boden haben, weil einen perfekten Boden zu verbessern ist sehr schwierig.
Dann lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was glaubst du denn, wie zukunftsfähig ist die Pflanzenkohle?
Ich glaube schon sehr. Deswegen habe ich jetzt auch mein Leben auf die Pflanzenkohle fokussiert. Weil wir eben diese Kombination haben. Das ist, damals im Studium habe ich in irgendeinem Bericht gelesen, dass die Pflanzenkohle die einzige ausgereifte Methode ist, die wir haben, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und das Ganze dauerhaft zu machen. Ja. Und das Schöne daran ist, es ist eben nur der Beieffekt. Wenn wir irgendwie CO2 filtern und in irgendwelches Gestein pumpen, dann haben wir nur den Effekt, dass das CO2 weg ist. Wenn wir Pflanzenkohle einsetzen, haben wir diese ganzen anderen Effekte. Wir haben besseres Pflanzenwachstum, wir haben eine Verbesserung des Bodens, wir haben Filterwirkung, wir haben Schadstoffimmobilisierung, wir haben was Positives für das Tierleben beispielsweise getan. Und als Nebeneffekt haben wir die CO2-Wirkung. Und deswegen glaube ich, dass es ein ganz großer Faktor, der uns helfen wird, mit der Klimakrise zurechtzukommen. Einmal, um ihr entgegenzuwirken und auf der anderen Seite gleichzeitig die Auswirkungen der Klimakrise. Das heißt, häufiger und stärker werdende Dürren und Starkregenereignisse abzuschwächen, indem wir eben die Pflanzen dadurch darauf vorbereiten, besser mit Nährstoffen und mit Wasser auch in diesen Extremsituationen versorgt zu sein.
Das heißt, du glaubst auch, dass das Thema noch mehr in den Fokus rücken wird und auch vielleicht so ein bisschen mehr im Mainstream ankommen wird?
Ja, ich meine, da arbeiten wir auch selber dran. Also gerade um Pflanzenkohle ein bisschen bekannter zu machen, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal und einen Podcast, wo wir viel zu dem Thema machen und gerade in dem Bereich Biodiversität das Ganze damit verbinden, weil es eben ein nachhaltiges Konzept ist. Und wir versuchen es auch recht zugänglich zu machen. Also da merken wir es eigentlich auch. Wir haben zum Beispiel so Starter-Sets, wenn man mit Pflanzenkohle anfangen möchte, kann man das im Garten sich dann selber anmischen. Sowas bieten wir an. Und da merken wir schon, die Leute, die probieren es einmal aus, die kaufen sich so eine kleine Packung und dann merken sie, so ein halbes Jahr später kauft dieselbe Person eine große Packung. Und dann habe ich auch ein paar Kunden angerufen und gefragt, ja, wie kam es dazu? Ja, die haben es dann einmal in der kleinen Ecke getestet, dann gesehen, wie es funktioniert und sind dann begeistert davon. Und das sind eigentlich alles so Indizien, wo ich sehe, okay, wenn die Leute das mal probieren, auch in der Landwirtschaft, wenn es probiert wird und dann positiven Effekt zeigt und man selbst Erfahrungen damit gesammelt hat, dass man dann doch begeisterter wird und dann das auch in eine größere Anwendung kommt.
Dann bin ich echt gespannt, wie das Thema in den kommenden Jahren so weitergehen wird. Danke, Nils, für dieses ja sehr interessante und ja auch sehr spannende Gespräch zu dem Thema.
Gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
Und mehr Infos zu dem Thema findet ihr wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Und natürlich freuen wir uns auch immer über euer Feedback. Schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast@vdi.de. Da könnt ihr übrigens auch Themen vorschlagen, über die wir hier mal sprechen sollten. Das war's schon für heute wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Christopher Batschig und freue mich schon auf die nächste Folge.